Deutschlandfunk, das war der Tag.
Sollten Sie aus Unmut über das Böllerverbot zu Silvester vorgehabt haben, nach Rio de Janeiro zu fliehen, lassen Sie es. Rio hat seine große Silvesterparty nämlich abgesagt wegen der Pandemielage und auch der berühmte Karneval ist hier wie dort zumindest in Frage gestellt. Corona dominiert weiter die Vorweihnachtszeit. Heute sind in einigen Regionen verschärfte Regelungen in Kraft getreten, genauso wie in der Schweiz übrigens, einem der neuen Hochrisikogebiete. Außerdem in der Sendung das Go der FDP zum Ampel-Koalitionsvertrag und auch das Ja der Berliner SPD zu Rot-Grün-Rot dort auf Landesebene. Und wir begleiten den Papst auf seiner Griechenlandreise. Ich bin Tobias Ullmeier. Guten Abend. Bei den Zahlen, da tut sich nicht viel. Seit gut einer Woche schwankt die 7-Tages-Inzidenz für die Neuansteckungen mit Covid-19 um die 450 mit großen regionalen Unterschieden. Über 1200 in Sachsen, gut 140 in Schleswig-Holstein. Bei den Interpretationen der Werte, da scheiden sich die Geister. Johannes Kuhn über die aktuellen Entwicklungen und Reaktionen.
Am Ende einer Woche politischer Corona-Entscheidungen heißt es warten.
Wir werden in etwa 2 Wochen etwas sehen. So lange dauert das. Da hat sich ja auch nicht viel dran geändert in den letzten 2 Jahren.
So Lothar Wieler am Freitag zur Wirkung der verschärften Anti-Covid-Maßnahmen. Auch eine andere Frage kann Wielers Robert-Koch-Institut noch nicht beantworten. Die nach der Ursache der derzeitigen Seitwärtsbewegung bei den Infektionszahlen. Die könnte eine sich abschwächende Dynamik zeigen. Oder aber davon kommen, dass Gesundheitsämter regional überfordert sind und die vollständigen Zahlen erst zeitverzögert liefern. Wie dem auch sei, zum zweiten Adventswochenende traten in vielen Bundesländern erstmals die 2G-Regeln für den Einzelhandel in Kraft, also Zutritt nur noch für Geimpfte und Genesene. Das bedeutet 40% weniger Kunden und 35% weniger Umsatz, kritisiert der Handelsverband Deutschland in einem Schreiben an Angela Merkel und Olaf Scholz. Die derzeitigen Entschädigungsregeln reichten nicht aus. Städtetagspräsident Gerd Landsberg unterstützte am Freitagabend im Deutschlandfunk die Forderung der Einzelhändler.
Ich finde das sehr vernünftig, denn die können nichts dafür und das ist ja ein schmaler Grat. Ob sie kaum noch Leute haben, aber ein paar haben dürfen, dann haben sie Riesenverluste, genauso wie wenn es geschlossen würde.
Der Ausschluss von Ungeimpften von Weihnachtsshopping und vielen Freizeitbereichen, dazu strengere Kontaktbeschränkungen. Er fürchte, das reiche nicht, sagt Ralf Brinkhaus, der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag. Brinkhaus fordert in den Zeitungen der Funke Mediengruppe, in Gebieten mit hohen Inzidenzen auch über befristete Kontaktbeschränkungen für Geimpfte nachzudenken. Selbst Schulschließungen dürften dort kein Tabu sein. Als sicher gilt, dass die Ampelkoalition das kürzlich geänderte Infektionsschutzgesetz vor Weihnachten noch einmal korrigieren wird. Darauf hatten mehrere Ministerpräsidenten gedrungen. Hessens CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier sagte dazu im Deutschlandfunk-Interview der Woche:
Wir haben zurzeit eine gesetzliche Situation, dass zum Beispiel die Schließung bestimmter Bereiche, ich bleibe jetzt mal bei den Restaurants, aber auch Veranstaltungen gänzlich zu verbieten, nicht möglich ist. Das wird man meines Erachtens ändern müssen. Darüber bestand auch Einigkeit.
Unklar sei die Abgrenzung. So bestehe die Ampelkoalition darauf, Maßnahmen wie Ausgangssperren weiterhin auszuschließen. Das zweite Adventswochenende, es steht auch im Zeichen der Reaktionen auf den Fackelaufmarsch vor dem Haus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping. Zahlreiche Politiker und Politikerinnen verurteilten die Aktion, bei der etwa 30 Menschen in Grimma lautstark vor dem Privathaus der SPD-Politikerin gegen die Corona-Maßnahmen protestiert hatten. Noch Bundesinnenminister Horst Seehofer sprach in der Bild am Sonntag von organisierter Einschüchterung einer staatlichen Repräsentantin, die ihn an das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte erinnere. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte von SA-Methoden gesprochen. Auf dem Landesparteitag der Grünen am Wochenende beschrieb Kretschmann den Druck, unter dem er selbst als Entscheidungsträger steht, mit biblischen Worten.
Ich bin in dieser Zeit extremer Kritik ausgesetzt, aber auch Erwartungen soll ich erfüllen, die ebenso teilweise vermessen sind. Und ich will es mal so zusammenfassen. Ich bin weder der Pharao, der unterdrückt, noch der Moses, der befreit. Das Impfen ist der Moses, der uns aus dieser Plage herausführt.
Deutschland steht also unter Corona-Druck. Der künftige FDP-Verkehrsminister Volker Wissing warnt in der Bild am Sonntag bereits, der Winter 2021 werde dramatischer als der Winter 2020. Wissing rät deshalb dazu, rund um Weihnachten auf größere Reisen durchs Land zu verzichten und das Fest im kleinen Kreis zu verbringen.
Reisen zum Beispiel in die Schweiz werden ja ohnehin komplizierter, denn erstens gilt die seit heute als Hochrisikogebiet. Zweitens sind an die Einreise und an den Aufenthalt jetzt bestimmte Bedingungen geknüpft. Denn auch dort steigen die Zahlen und die lassen jetzt auch die Politik in Bern nicht mehr kalt. Mehr von unserer Korrespondentin Katrin Hondl.
Noch vor wenigen Tagen sah der Schweizer Gesundheitsminister Alain Berset keinen Handlungsbedarf für eine landesweite Verschärfung der Schutzmaßnahmen, nun also eine Kehrtwende. Die Lage ist sehr ernst, so Berset. Wir müssen den Trend ausbremsen und das kann nur funktionieren, wenn alle mitmachen. Eine 7-Tage-Inzidenz von über 600 und zu mehr als 80% ausgelastete Intensivstationen im Land zwingen die Regierung in Bern zum Handeln.
Der Druck auf die Intensivstationen ist sehr hoch und steigt sehr wahrscheinlich in den nächsten Wochen weiter. Und der Bundesrat beurteilt die Situation derzeit als sehr kritisch.
So Gesundheitsminister Berset. Und nun verordnet sich also auch die liberale Schweiz etwas strengere Corona-Maßnahmen, und zwar im ganzen Land, nicht wie bisher allein in den besonders betroffenen Kantonen. Der Kurswechsel erfolgt vermutlich nicht zufällig, nur wenige Tage nach einer heftig umstrittenen Volksabstimmung über das Schweizer Covid-Gesetz. Die mit 62% klare Zustimmung der Bevölkerung gab der Regierung in Bern pandemiepolitischen Rückhalt. Die neue Variante Omikron erzeugt zusätzlichen Handlungsdruck. Kein Vergleich allerdings zu den Nachbarländern. Ein Lockdown ist in der Schweiz momentan weiter tabu, ebenso wie etwa die Einführung allgemeiner 2G-Regeln. Die Schweizer Regierung verschärft lediglich die bereits geltenden 3G-Regeln. Zusätzlich zur geimpft, genesen, getestet Nachweispflicht muss nun in Kinos, Theatern, Museen und bei Veranstaltungen auch eine Maske getragen werden. In Restaurants und Bars darf nur noch im Sitzen gegessen oder getrunken werden. 2G, also ein Zugang nur für Geimpfte oder Genesene, das ist ein Kompromiss, den die Regierung Clubs oder Diskotheken vorschlägt, denen die neu angeordnete Sitzpflicht beim Trinken nicht praktikabel erscheint. 2G, so der Gesundheitsminister, sei eine Lösung für Lokale, die dies wünschten. Damit entfalle dann sowohl die Maskenpflicht als auch die Sitzpflicht beim Trinken. Drastisch verschärft dagegen werden die Einreisebedingungen in die Schweiz. Wer ins Land kommt, egal ob geimpft, genesen oder nicht, braucht einen negativen PCR-Test. Und wer länger bleibt, muss sich nach 4 bis 7 Tagen nochmals testen lassen. PCR- oder Antigen-Schnelltest auf eigene Kosten. Ausgenommen sind Einreisende aus den Grenzregionen, erläutert Martin Gerber vom Schweizer Bundesamt für Gesundheit.
Die Einreisenden aus den Grenzregionen, die sind von der Testpflicht ausgenommen, auch von der Pflicht, das Kontaktdatenformular auszufüllen. Und das ist doch auch ein erheblicher Teil der Ein- und Ausreisen in der Schweiz. Das ist zum Beispiel in Deutschland Baden-Württemberg, also es sind recht groß bemessene Grenzregionen. Das Gleiche gilt dann auch vergleichbar für Frankreich, Italien und Österreich.
Während Kritiker die Wirksamkeit der neuen Maßnahmen bezweifeln oder bestenfalls, wie eine Journalistin des Schweizer Rundfunks SRF, von einem gut schweizerischen Kompromiss sprechen, sorgt sich die Tourismusbranche um die beginnende Wintersaison. Zumal das deutsche Robert-Koch-Institut das Land gerade zum Hochrisikogebiet erklärt hat. Der Schweizer Hotelverband Hotellerie Suisse nannte die Entscheidung verheerend. Widerstand aus der Wirtschaft und einzelnen Kantonen war es auch, der die Schweizer Regierung dazu veranlasst hat, auf zunächst anvisierte Maßnahmen wie eine allgemeine Homeoffice-Pflicht oder verpflichtendes Testen an Schulen zu verzichten. Auf die Frage, ob weiterreichende Maßnahmen denn geplant seien, sollte sich die Pandemielage im Land weiter verschlimmern, sagte der Schweizer Gesundheitsminister, der nächste Schritt sei ziemlich unangenehm, darüber habe man in der Regierung noch nicht gesprochen.
Katrin Hondl aus dem ARD-Studio Genf. Was soll jetzt noch passieren? Die Ampel steht auf Grün. Nach der SPD hat heute auch der FDP-Parteitag den Koalitionsvertrag zur Bildung einer neuen Bundesregierung gebilligt. Der Chef der Liberalen hatte dafür geworben mit einem abgewandelten Zitat, das ihm lange unter die Nase gerieben wurde nach seiner Absage an ein Jamaika-Bündnis nach der Bundestagswahl 2017.
Es ist besser, diese Koalition zu wagen, als auf Gestaltungschancen zu verzichten.
Mit diesen Worten warb Christian Lindner für den Ampel-Koalitionsvertrag. Und er machte deutlich:
Bei einer möglichen Jamaika-Konstellation im Jahre 2021 hätte es nicht mehr liberale Politik gegeben, als jetzt in dieser Ampelkonstellation möglich ist.
Als eine Politik der Mitte, eine Politik des Aufbruchs, will der FDP-Chef den Koalitionsvertrag und das Bündnis mit SPD und Grünen verstanden wissen.
Wenn ich nun die Reaktionen auf unseren Koalitionsvertrag sehe, so höre ich einerseits von der Linkspartei, es sei neoliberales Teufelszeug, was aufgeschrieben sei, sinngemäß. Und von rechts hörte man, es sei die strammste Linksagenda seit Jahrzehnten. Liebe Freundinnen und Freunde, dann muss es sich ganz offensichtlich um einen Koalitionsvertrag der Mitte handeln, der unser Land nicht nach links rückt, sondern nach vorne führen will.
Ein zentrales Thema des Parteitags war, wie zu erwarten, die Corona-Krise. Lindner verteidigte Maßnahmen wie 3G am Arbeitsplatz, 3G im öffentlichen Nah- und Fernverkehr und 2G-Regelungen, um die Krise in den Griff zu bekommen. Er sprach auch die in der FDP viel diskutierte Impfpflicht an.
Mich haben verschiedene Argumente und die geringe Impfbereitschaft allerdings nachdenklich gemacht. Und damit bin ich nicht allein.
Der FDP-Vorsitzende verweist auf Umfragen, wonach sich eine Mehrheit der Deutschen für eine Impfpflicht für alle ausspricht.
Diese Trendumkehr veranlasst uns, uns dieser Debatte offen zu stellen im Deutschen Bundestag und bei den Foren unserer Bundespartei. Mit großem Respekt für unterschiedliche Abwägungen stellen wir uns einer Debatte, weil wir Verantwortung für dieses Land tragen.
Im Gesamten war es ein ruhiger, ein unaufgeregter Parteitag, was nicht nur an der Form lag. Viele Teilnehmer waren lediglich digital zugeschaltet. Die meisten Liberalen folgen der Linie von Christian Lindner. Viel Zufriedenheit, kaum Kritik. In fast allen Reden der Parteispitze ging es um das Thema Digitalisierung. Die voraussichtlich künftige Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger betonte zum Beispiel:
Die Corona-Krise war ein Stresstest und das deutsche Schulsystem fiel aus. Wir haben uns fest vorgenommen, Investitionsvorhaben zu beschleunigen und einfacher zu machen. Wir brauchen einen Digitalpakt 2.0. Digitalisierung ist kein Nebenjob. Und das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, Kinder haben ein Recht auf Bildung.
Am Ende stimmten die Delegierten des Parteitags mit über 92% für den Koalitionsvertrag. Ein deutliches Votum, so wie gestern auch bei der SPD. Jetzt fehlt nur noch das grüne Licht der Grünen. Dann kann der Koalitionsvertrag unterschrieben werden.
Jan Zimmermann über den Parteitag der Freien Demokraten. Und dieses grüne Licht, es soll bereits morgen leuchten, denn dann um 14.30 Uhr soll das Votum der grünen Mitglieder zum Koalitionsvertrag bekannt gegeben werden. Der Ausgang ist relativ absehbar. Am Dienstag könnte dann die Ampel mit der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages besiegelt werden. Und noch ein Koalitionsvertrag abzuschließen in Berlin, dann aber im Land. Trotz des Wahlchaos vor gut 2 Monaten in der Hauptstadt hat sich eine Regierung höchstwahrscheinlich gefunden. Rot-Grün-Rot heißt es dort weiterhin, wenn auch unter neuer personeller Führung. Franziska Giffey statt Michael Müller. Als erste der drei Parteien sagte heute die SPD Ja zur Koalitionsvereinbarung. Jan Menzel.
Ein Parteitagsdelegierter begann sogar zu träumen. 100% Zustimmung zum Koalitionsvertrag wären kein schlechtes Zeichen, sinnierte er. Ganz so kam es am Ende nicht, aber auch die 91,5% für die 150 Seiten Text und die Fortsetzung von Rot-Grün-Rot in der Hauptstadt ließen die stellvertretende SPD-Landesvorsitzende Iris Spranger jubeln.
Das Rote Rathaus, liebe Genossinnen und Genossen, wird rot bleiben.
Der Koalitionsvertrag war ein Selbstläufer auf diesem Online-Parteitag der sonst notorisch diskussionsfreudigen Berliner SPD, die sich nach Jahren wieder in der Rolle findet, im Bund wie im Land Berlin die erste Geige zu spielen. Passend dazu war der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz gekommen. Er rollte in seinem Grußwort den roten Teppich für diese wahrscheinlich neue regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey aus. Um eine Metropole wie Berlin zu regieren, brauche es Management- und Kommunikationsfähigkeiten, sagte Scholz.
Das setzt eine Persönlichkeit voraus, die die ganze Stadt in den Blick nimmt und alle hinter sich versammelt Und Franziska, du bist die Frau, die das kann.
Mit einem klaren Fokus auf Wohnungsneubau und den Bau neuer U-Bahn-Linien läge Berlin auf Kurs, bescheinigte Scholz seiner Parteifreundin. Franziska Giffey sprach von einem Aufbruch, vor dem Berlin stehe. Man wolle Vorreiter sein und wirtschaftliches Wachstum, Klimaschutz und sozialen Ausgleich miteinander verbinden. Was sich schon jetzt abzeichnet, ist, dass Berlin und Brandenburg hier künftig noch enger kooperieren wollen. Franziska Giffey.
Die Lausitz, das wird ein Strukturwandel sein in den nächsten Jahren ohnegleichen. Wir werden Tesla haben. Wir werden den Wissenschaftsstandort Adlershof weiterentwickeln. Wir werden die Urban Tech Republic, Siemensstadt 2.0, all diese Zukunftsorte voranbringen. Und das geht nur zusammen mit Brandenburg, mit eurer Kraft und unserer Kraft zusammen.
Dietmar Woidke, der Ministerpräsident aus Brandenburg, hatte als Gastredner ebenfalls das Potenzial beschworen, dass die Hauptstadtregion zu einer der führenden Wirtschaftsräume Europas aufsteigen könne. Franziska Giffey muss aber zunächst Berlin und hier die beiden Koalitionspartner Grüne und Linke im Blick haben.
Man kann sagen, dass wir auch bei aller Unterschiedlichkeit trotzdem gemeinsam ein Programm gemacht haben, in dem sich auch die anderen wiederfinden. Und das ist wichtig.
Denn nun sind diese anderen am Zuge. Während die Grünen am kommenden Wochenende auf einem Parteitag über die Fortsetzung von Rot-Grün-Rot entscheiden, macht es die Linke spannender. Sie lässt ihre Mitgliedschaft, in der es durchaus Kritik gibt, abstimmen. Läuft alles glatt, kann sich Franziska Giffey am 21. Dezember zur ersten regierenden Bürgermeisterin Berlins wählen lassen.
Jan Menzel aus Berlin. Papst Franziskus ist wieder auf Reisen, Ziele diesmal Zypern und Griechenland. In Zypern, der ersten Station, ging es vorwiegend um Migrationsfragen, dann in Griechenland zunächst um den Austausch mit Vertretern der orthodoxen Kirchen. Heute aber hat der Pontifex zum zweiten Mal ein Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos besucht. 2016 war Franziskus schon mal dort und musste jetzt feststellen, viel verändert hat sich die Lage nicht. Jörg Seiselberg.
Der Papst saß bereits wieder in seinem weißen Fiat und ließ sich zurück zum Flughafen fahren. Da stand Christian Mouyaka Tango noch im improvisierten Großraumzelt, das im Flüchtlingscamp für den Franziskusbesuch aufgebaut worden war. Der 30 Jahre alte Mann aus Kamerun, seit einem Jahr im Aufnahmezentrum Mavrovouni, hatte dem Papst persönlich seine Situation geschildert und ihm erzählt von seiner Hoffnung auf Asyl, einen sicheren Zufluchtsort und eine bessere Zukunft für seine Frau und seine Kinder. Ja, sagt der Familienvater hinterher, es sei gut, dass Franziskus nach Lesbos gekommen ist. Ich freue mich, dass ich den Papst getroffen habe und das geht hier allen so. Wir hoffen jetzt, dass es eine Verbesserung unserer Situation geben wird. Im Flüchtlingscamp Mavrovouni, auch Karatepe genannt, sind derzeit noch 2200 Menschen untergebracht. Die meisten von ihnen in Wohncontainern, einige in Zelten. Die Situation hat sich etwas verbessert im Vergleich zum berüchtigten Flüchtlingslager Moria, das mittlerweile abgebrannt ist. Trotzdem gilt Lesbos nach wie vor als ein negatives Symbol der europäischen Flüchtlingspolitik. Vatikan News, das Informationsportal des Vatikans, spricht von einem Besuch des Papstes am Zitat Ground Zero der Flüchtlingskrise. Franziskus nutzte seine Ansprache direkt neben dem Containerdorf der Geflüchteten zu einem dramatischen Appell, Migrantinnen und Migranten zu helfen und sie nicht im Mittelmeer ertrinken zu lassen. Lassen wir nicht zu, dass das Mare Nostrum, unser Meer, sich in ein trostloses Mare Mortuum, ein Meer der Toten, verwandelt. Lassen wir nicht zu, dass dieses Meer der Erinnerungen zu einem Meer des Vergessens wird. Franziskus nannte das Mittelmeer einen kalten Friedhof ohne Grabsteine. Er erinnerte unter anderem an Bilder gestorbener Kinder an den Stränden und kritisierte ein zunehmendes Desinteresse in Europa am Schicksal von Geflüchteten. Wörtlich sprach der Papst von todbringender Gleichgültigkeit. Sein Appell: Brüder und Schwestern, ich bitte euch, lasst uns diesen Schiffbruch der Zivilisation stoppen. Franziskus appellierte, die Menschenrechte zu schützen und, wie er sagte, unverzichtbare Integration für Flüchtlinge zu fördern. Es gäbe immer noch viele Aufnahmezentren, in denen Migranten und Geflüchtete unter grenzwertigen Bedingungen lebten. Besorgt zeigte sich der Papst über den zunehmenden Nationalismus. Es sei traurig, wenn vorgeschlagen werde, gegen Menschen auf der Flucht Mauern zu errichten. Franziskus rief aber nicht nur dazu auf, Geflüchteten mit Menschlichkeit zu begegnen, sondern appellierte auch, die Ursachen von Flucht engagierter zu bekämpfen. Nichtregierungsorganisationen in Griechenland reagierten positiv auf den Papstappell für einen menschlicheren Umgang mit Geflüchteten. Augusto Meneguim von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen sagte nach dem Papstbesuch: Ich hoffe, dass es nach seinem Besuch eine Veränderung gibt in der Art, wie Griechenland und Europa insgesamt mit Migration umgehen. Also nicht mehr Menschen festhalten und abschieben, die hergekommen sind auf der Suche nach Hilfe und Sicherheit, sondern sie menschlich und mit Würde behandeln. Für Franziskus war es bereits der zweite Besuch auf Lesbos. 2016 hatte er anschließend 3 Flüchtlingsfamilien mit nach Rom gebracht. Diesmal beließ der Papst es bei starken Worten. Am Nachmittag feierte er in Athen mit der kleinen Gemeinde der katholischen Gläubigen in Griechenland eine Messe.
Jörg Seiselberg über die Griechenlandreise von Papst Franziskus. Blicken wir noch kurz nach Israel, denn dort hat es wieder einen Messerangriff gegeben. Benjamin Hammer berichtet.
Es war der 5. Messerangriff in Jerusalem seit September. Videoaufnahmen der israelischen Polizei zeigen, wie ein Mann eine Straße passiert. Dann dreht er sich um, zieht ein Messer hervor und sticht mehrfach auf einen ultraorthodoxen Mann ein. Der angegriffene Israeli wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der palästinensische Angreifer griff laut den Videoaufnahmen auch einen israelischen Grenzpolizisten an. Israelische Sicherheitskräfte feuerten mehrere Schüsse auf den Angreifer ab. Für große Diskussionen und sehr unterschiedliche Bewertungen sorgte ein weiteres Video. Es soll zeigen, wie der Angreifer bereits angeschossen am Boden liegt. 2 Grenzpolizisten nähern sich, schießen erneut auf den Palästinenser und töten ihn. Dass ein vermeintlich wehrloser Mann erschossen wird, nannte der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas ein Kriegsverbrechen. Den Messerangriff des Mannes erwähnte Abbas nicht. Auch Esaui Fritsch, Minister in Israels Regierung, kritisierte das Vorgehen der Sicherheitskräfte. Angreifer dürften nur erschossen werden, um Leben zu retten. Hier handele es sich um Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben. Ein anderer Minister verteidigte die Sicherheitskräfte. So hätte der Attentäter eine Sprengstoffweste tragen können. Wenn es Zweifel gäbe, dürfe es eben keine Zweifel geben. Israels Premierminister Naftali Bennett sagte, die Grenzpolizisten hätten seine volle Rückendeckung. 2016 hatte der Fall Elo Azaria international für Aufsehen gesorgt. In der Stadt Hebron, im von Israel besetzten Westjordanland, lag ein palästinensischer Attentäter am Boden, ohne dass von ihm noch eine Gefahr ausging. Der israelische Soldat Azaria näherte sich und erschoss den Mann am Boden.
Benjamin Hammer aus Israel und damit zur Presseschau, zusammengestellt von Thomas Grimmer, vorgetragen von Christina Pucciata.
2 der 3 Partner der künftigen Ampelregierung haben am Wochenende den Koalitionsvertrag gebilligt, SPD und FDP. Für die Kommentatoren ist das ein Anlass, den Zustand der beiden Parteien kurz vor dem Antritt der neuen Regierung unter die Lupe zu nehmen. Bei der SPD beobachtet die Süddeutsche Zeitung eine regelrechte Aufbruchstimmung. Das Signal vom Sonderparteitag ist deutlich, diese Partei will regieren. Sie tut es nicht, weil sie es muss. So fühlte es sich in den letzten Koalitionen als Juniorpartner der Union an. Ein Widerwille war immer zu spüren. Dieses Mal ist die Stimmung eine andere. Die Taz erinnert, die SPD galt noch vor fast 4 Monaten als eine Art Zombie-Partei. Dass fast 99% des Parteitags für den Koalitionsvertrag stimmen, ist der authentische Ausdruck des Gefühls, die eigene Beerdigung überlebt zu haben. Zur Zustimmung der FDP meint der nordbayerische Kurier aus Bayreuth, gemessen daran, dass die FDP noch im Sommer große Vorbehalte gegenüber der Ampel hatte, ist ihr Ja eindeutig. Dazu kommt, dass sich die Liberalen der straffen Führung fügen, die Parteichef Christian Lindner mit einigen wenigen Vertrauten ins Werk gesetzt hat. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle glaubt, dass der designierte Kanzler Scholz gerade im Umgang mit der FDP mehr Führungsstärke braucht. In der Pandemiepolitik habe Scholz, insbesondere aus Rücksicht auf die FDP, in der kritischen Lage der vergangenen Wochen erst in letzter Minute zu einem konsequenten Kurs gefunden. Das muss bei künftigen Krisen schneller gelingen. Die Frankfurter Rundschau befasst sich mit dem Fackelaufmarsch von Gegnern der Corona-Maßnahmen vor dem Wohnhaus der sächsischen Gesundheitsministerin Köpping von der SPD. Verantwortlich dafür, dass es so weit kommen konnte, ist nach Ansicht der Zeitung auch die sächsische CDU, die den Rechtsextremismus, der die Corona-Proteste antreibt, 30 Jahre lang verharmlost. Hinzu kommt ein schwacher Innenminister, Roland Wöller, der sich als Zuschauer betätigt, statt das staatliche Gewaltmonopol einzusetzen. Zu guter Letzt befehligt er eine Landespolizei, die selbst Anlass gibt, an ihrer demokratischen Integrität zu zweifeln. Die FAZ fragt, was muss in Sachsen eigentlich noch geschehen, damit der dortige Innenminister radikalisierten Corona-Leugnern, Querdenkern und Impfgegnern entschiedener entgegentritt? Die Grenzen der Meinungsfreiheit sind im Freistaat längst in vielen Fällen überschritten. Die Neue Osnabrücker Zeitung notiert, Ein Fackelaufmarsch nach Art von Nazi-Schlägertrupps signalisiert, wie tief die Corona-Pandemie und ihre Bekämpfung das Land gespalten haben und wie weit die Radikalisierung fortgeschritten ist.
Vielen Dank, Christina Pucciata, für diese Pressestimme in die Redaktion. Dafür hatte Thomas Grimmer. Und damit geht diese Ausgabe von Das war der Tag zu Ende. Eine gute Nacht und einen guten Start in die neue Woche wünscht Tobias Ullmeier.